Norbert Rose hat für die Bibelstunde den Text aus Sprüche 31, die Verse 10 bis 31 zugrunde gelegt. Ich lese nach Luther. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, ihre Nahrung bringt sie von ferne. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Haus und den Mägden ihren Teil. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, wie ihr Handel Gewinn bringt, ihr Licht verlischt es nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Sie fürchtet für die Ihren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Es ist wohl viele tüchtige Töchter, aber du aber übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. Soweit der Text. Ich bete. Danke, Herr, dass du uns Richtung, Orientierung für unser Leben in deinem Wort gibst. Danke, dass du es uns durch deinen Heiligen Geist aufschließt, damit wir es verstehen, aufnehmen und bewahren können. Und danke, dass du jetzt Norbert Rose mit deinen Worten ausstattest, die du ihm aufs Herz gelegt hast. Und öffne unsere Herzensohren für dich. Du redest zu jedem von uns, wie er es versteht. Danke für die Zeit jetzt vor dir, die wir hier haben dürfen. Segne sie uns und segne alle Begegnungen, wo auch immer sie stattfinden, wo dein Name groß gemacht wird. Wir geben dir die Ehre, unseren Lobpreis und Dank. Amen.
Vor ganz genau 5 Jahren haben wir mit den Sprüchen angefangen. Tatsächlich 2018 im Juni war es mit dem ersten Kapitel dieses Buches. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, zum letzten Abschnitt und schließen damit dieses Buch der Sprüche für uns vorläufig ab. Wir haben im letzten Abschnitt es mit einer Anleitung zum Unglücklichsein gehabt. Das war nicht so ganz ernst gemeint, aber jeder hat verstanden, was damit gemeint war. Heute Abend haben wir es mit der Anleitung zum puren Glück zu tun. In den Luther-Übersetzungen ist dieser Abschnitt überschrieben mit das Lob der tüchtigen Hausfrau. Und wir haben einige sehr sonderbare Formulierungen, eine Frau wie ein Schiff. Ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, wie die Frau da beschrieben ist. Wir haben dieses Thema ja schon mehrfach angedeutet, dass es in den Sprüchen immer wieder auch um die Rollen der Frau und der Rolle des Mannes geht, die Art und Weise, wie sie miteinander oder jeweils für sich leben. Wir haben da verschiedene Darstellungen gehabt in den Sprüchen. Meistens oder oft waren es auch negative Darstellungen, auch der Frau. Wenn Sie sich daran erinnern, Sprüche 12, Vers 4, eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine Schandbare ist wie Fäulnis in seinem Gebein. Oder Sprüche 19, ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzeleid und eine zänkische Frau ist wie ein ständig triefendes Dach. Sprüche 25, besser im Winkel auf dem Dache sitzen als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Hause. Oder Sprüche 27, eine zänkische Frau und ein triefendes Dach, wenn's sehr regnet, lassen sich miteinander vergleichen. Jetzt endlich haben wir das positive Gegenstück dazu. Endlich einmal in einer ganz anderen Weise ist die Rede von der Frau, wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Wörtlich heißt es eigentlich, eine tüchtige Frau, wer kann sie finden? Und schon mit dieser Frage ist angedeutet, eigentlich gibt's das gar nicht. Also gleich die erste Enttäuschung, hier wird zwar beschrieben, was es für eine Person, für eine Gestalt ist, aber zugleich so die Andeutung, wo gibt's denn so etwas? Das ist fast ausgeschlossen, eine tüchtige Frau ist eine Ausnahmeerscheinung. Eigentlich gibt es so etwas kaum. Eine tüchtige Frau, das klingt auch zunächst, zumindest in dieser Luther-Überschrift, nach einer gewissen Einfältigkeit. Die tüchtige Frau, die gewissenhafte, die sparsame, die gehorsame, die untertänige, die fleißige Frau, die adrett und hübsch auf ihren Ehemann wartet, die alles für ihn tut, was ihm zu viel oder zu anstrengend oder zu lästig ist oder einfach unter seiner Würde erscheint. Das mag ein bisschen bissiger klingen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn sehr viele das genauso verstehen, nämlich dass die Frau zuständig ist für alles, was irgendwie ein wenig unwichtig, nebensächlich ist. Der Text meint aber etwas völlig anderes. Und es liegt ein wenig daran, dass diese Sprüche immer schon in den deutschen Übersetzungen ein wenig zum Banalen umgeformt worden sind, weil das immer ein wenig moralisch, ein wenig schlicht, ein wenig altbacken auch verstanden wurde und damit der Kern der Sprüche mehr oder weniger verfehlt wird. Die Sprüche sind kein praktischer Ratgeber für ein halbwegs normales Leben. Es geht also nicht um die tüchtige Ehefrau, auch wenn es so beschrieben wird, sondern die Sprüche werden schon so eingeführt mit der Formulierung in Sprüche 1, Vers 6, wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Und darum geht es auch hier um Sprüche, um Gleichnisse, um Weisen und um Weisheit und um Rätsel, um Geheimnisse, die nicht vordergründig sind, sondern die wirklich im Geheimnis zu finden sind, die offenbart werden müssen. Und wenn wir fragen, was ist denn mit dieser tüchtigen Frau gemeint, dann werden wir sehen, gemeint ist ganz offensichtlich eine starke, kluge, intelligente, eigenständige, souveräne, selbstbewusste und in jeder Hinsicht kompetente Frau mit einer klaren Haltung und auch mit einem gewissen Stehvermögen. Das ist eine tüchtige Frau. Möglicherweise etwas ganz anderes, als die meisten auf den ersten Blick darunter verstanden haben. Und das würde bedeuten, dass sich manche Ehemänner zunächst einmal warm anziehen müssten, wenn sie mit solch einer Frau zusammenleben. Denn das ist wirklich nicht eine banale Beschreibung einer ganz gewöhnlichen, durchschnittlichen Ehe, sondern wir haben es hier mit lauter Superlativen zu tun. Eigentlich mit einer völlig übertriebenen, übersteigerten, mit einer vollkommenen, idealen Beschreibung einer besonderen, außergewöhnlichen Frau. Bevor wir also weiter darüber nachdenken, müssten wir erst einmal sehen, wie wird das in der Bibel prinzipiell beschrieben, wenn von Männern und Frauen die Rede ist. Zum Beispiel ein ganz wesentliches Wort, das uns Paulus gesagt hat, geschrieben hat in 1. Korinther 11, wo es heißt, in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Wo Paulus also deutlich sagt, Mann und Frau sind aufeinander bezogen, das ist heute noch einmal sehr deutlich unbedingt zu sagen, sie sind komplementär, sie ergänzen sich, sie brauchen einander. Es gibt kein größer, stärker, schöner, wichtiger, klüger, sondern beide sind aufeinander zu beziehen. Wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Und so können wir uns vorstellen, wenn eine zänkische Frau auf einen klugen Mann trifft, dass das nicht gut geht. Und wenn eine kluge Frau auf einen törichten Mann trifft, geht es auch nicht gut. Da haben wir manche Beispiele in der Bibel. Abigail, kennen Sie diese besondere Frau, mit der es David zu tun gehabt hat? Das war schon etwas ganz Außergewöhnliches. Da können wir etwas davon sehen. Sondern wenn die Richtige auf den Richtigen trifft, und darum geht es hier, dass die Richtige auf den Richtigen trifft, und wir davon eine Menge lernen könnten, nämlich zum Beispiel, dass angehende Ehefrauen sich das zu Herzen nehmen könnten und angehende Ehemänner noch einmal darüber nachdenken könnten oder sollten, worauf es bei der Partner- und Partnerinnenwahl denn eigentlich ankommt. Nämlich nicht auf das Vordergründige, nicht auf die Schönheit, nicht allein auf das, was man auf den ersten Blick sieht, sondern das, was man eben nicht auf den ersten Blick sieht. Auch hier haben wir es zu tun mit einer Beschreibung von Männern und Frauen, von einer Ehe. Und wenn hier spezifisch die Frau in den Vordergrund gerückt wird, dann haben christliche Ausleger darin immer auch allegorisierende Beschreibung gefunden, also nicht so sehr auf Männer und Frauen allein bezogen, nicht auf eine banale, ich sage das mal so, auf eine banale Ehe bezogen, sondern auf das, was auch im prophetischen Sinn damit gemeint ist. Christliche Ausleger sahen in der Frau immer den Heiligen Geist. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Wir leben ja auch in der Zeit von Trinitatis, also der Dreieinigkeit und der Zeit nach Pfingsten. Jüdische Ausleger sahen in der Frau die Torah. Das verstehen wir ebenfalls. Die Tora, heilig, gerecht und gut. Also auch eine bestimmte Art und Weise, wie man sie beschreiben kann. Augustin hat darin die Kirche gesehen. Da kriegen wir schon ein bisschen Bauchgrimmen bei dieser Beschreibung. Manche haben darin eine Seele auf der Suche nach Lebenssinn. Das können wir vernachlässigen. Das ist also nicht für uns im Vordergrund. Aber dass wir noch einmal sehen, dass bei allen Lesarten von der Frau nicht nur eine allgemeine Allegorie gemeint ist, dass wir das irgendwie übertragen könnten, sondern zunächst einmal zu sehen, wenn in der Bibel sowohl im Alten als auch im Neuen Testament von einer Frau, von einem Weib, wie es früher in den Luther-Übersetzungen und anderen Übersetzungen hieß, geschrieben war, dann war immer Israel gemeint. In der Bibel im Alten und im Neuen Testament geht es bei der Frau immer um Israel, egal ob sie als Weib, als Frau, als Braut, Verlobte, Tochter, Witwe, Verlassene, Einsame, Untreue, Ehebrecherin und manchmal sogar als Hure beschrieben wird. Es geht immer um Israel als die Anvertraute Gottes. Die Gemeinde dagegen ist nicht die Braut, auch wenn es an manchen Stellen so durchscheint. Sondern die Gemeinde ist immer der Leib Christi. Die Gemeinde ist auch der Tempel des Heiligen Geistes. Aber die Braut ist, die Frau ist immer das Volk Israel. Damit ist die Gemeinde als Leib Christi immer ein Bestandteil, könnten wir fast sagen, des Bräutigams. Mit einer Ausnahme, nämlich da, wo Paulus in Epheser 5 noch einmal davon schreibt und sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Da kommt einmal ein anderes Bild hinein, aber prinzipiell bleibt es dabei, die Braut ist Israel. Der Mann in Sprüche 31, der ja ganz am Anfang schon da stand, nämlich dieser König Lemuel, den wir nirgends richtig verorten können. Manche sagen, das sei ein König von Massa, also ein König außerhalb Israels. Da können wir nur ahnen, warum hier ein König plötzlich eine zentrale Figur wird, der nicht ein König Israels ist, sondern ein König außerhalb von Israel. Das ist ja immer etwas Besonderes, wenn plötzlich Gestalten auftauchen, die eine zentrale Bedeutung haben, aber nicht aus Israel kommen, sondern schon im Alten Bund, im Alten Testament außerhalb Israels auftauchen. Die haben in der Regel eine besondere Bedeutung auch für die, die außerhalb Israel stehen, nämlich für die Gemeinde Jesu aus den Heiden, aus den Nationen. Wir könnten sagen, eine Andeutung eines Königs aus den Nationen, für die Nationen, aber ganz sicher auch ein König für Israel, der gottgeweihte König, das meint dieser Name Lemuel, und der verklärte Sohn, denn er wird hier eingeführt als der Sohn einer klugen Mutter. Da könnten wir nun sagen, das ist die Tora. Die Mutter, das ist die Tora. Da taucht die Tora dann doch noch einmal auf. Und es ist nicht schwer zu verstehen, wer mit diesem Sohn gemeint ist. für den nun dieses große Fest einer Hochzeit vorbereitet wird. Wir haben das Gegenstück dazu in Psalm 45. Das kennen wir alle, nämlich die Hochzeit des Königs oder des Königssohns. Da wird der Bräutigam beschrieben. Dann auch die Braut in ihrem Brautschmuck. Wir haben davon gesungen, schönster Herr Jesu. Das ist ja nicht nur ein nettes, schönes, kleines Lied, sondern da geht es genau um diesen besonderen König Jesus, um die Schönheit Jesu, die wir ansehen dürfen, wo es immer wieder heißt, Jesus ist schöner. Jesus ist schöner. Und hier haben wir nun plötzlich in Sprüche 31 ein Bild vor Augen, wo wir das passende Gegenstück finden zu diesem schönsten Herrn Jesus, nämlich die Brautgemeinde Israel, die in ihrer vollkommenen Schönheit beschrieben wird. Und wir jetzt sagen müssten, nach dieser Schönheit müssten wir erst noch ein wenig suchen. Wo taucht denn Israel auf in dieser besonderen Schönheit? In der Regel sehen wir Israel ganz anders. Aber zu verstehen, in der Bibel wird durchgängig von dieser Frau, von dem Weib, von der Verlobten, von der Frau, manchmal von der Witwe und auch von der Untreuen oder Verlassenen Israels gesprochen. Wir kennen verschiedene Stellen, Hosea 2, da wird es vielleicht am deutlichsten, wenn es heißt, als dann spricht der Herr, also dann, wenn er kommen wird, wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Da taucht auch dieser Begriff des Erkennens, der Vereinigung, der Einheit plötzlich auf. Aber dreimal, das ist schon etwas Außergewöhnliches, dreimal, ich will mich mit dir verloben. Das ist die absolute Verheißung an sein Volk Israel, dass das auch geschehen wird. Und du wirst den Herrn erkennen, zur selben Zeit will ich erhören, spricht der Herr, ich will den Himmel erhören und die Erde soll Korn, Wein und Öl erhören. Das heißt, Himmel und Erde begegnen sich, Himmel und Erde bewegen sich, Himmel und Erde vereinen sich. Das, was, will man jetzt fast sagen, das, was zusammengehört, kommt nun auch endlich zusammen. Aber bis es geschieht, ist es noch ein relativ langer Weg. Aber dieser lange Weg wird permanent beschrieben, angedeutet, verkündigt an verschiedenen Stellen und Worten im Alten und im Neuen Testament. Vor allem im Neuen Testament haben wir die verschiedenen Gleichnisse, in denen es um das große Hochzeitsmahl geht. Und es geht immer um Israel. Das sollten wir im Blick behalten, dass es immer um sein Volk geht, dass die Gemeinde hier noch nicht im Blick ist, sondern sein Volk Israel. Das Gleichnis, die Einladung zum großen Hochzeitsmahl, das Gleichnis von den fünf klugen und den törichten Jungfrauen, da geht es um sein Volk Israel, um die, die ihn erkennen, die sich vorbereiten, die bereit sind und die anderen, die nicht bereit sind, die vor der Tür stehen, wo Heulen und Zähneklappern ist. Die Hochzeit dann etwa von Kana. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana. Schon die Formulierung muss etwas in uns wach werden lassen. Am dritten Tage passiert etwas. Da wird also etwas angekündigt, nämlich diese besondere Hochzeit von Kana, wo es nicht nur darum geht, dass da irgendein beeindruckendes Wunder geschieht. Dass da halt einer Wein aus Wasser macht. Sondern dass hier die Fülle anbricht. Dass hier ein Zeichen zu sehen ist. Es geht nicht um Wunder, sondern es geht um Zeichen, es geht um Signale, es geht um ein Wachwerden. Seht her, jetzt bricht das Reich Gottes an, jetzt ist er da. Seht ihr es denn nicht? Hört ihr es denn nicht? Darum geht's. Dass wir also nicht auf irgendwelche Wunder warten, nach irgendwelchen beeindruckenden Dingen sehen, sondern dass wir verstehen, es geht immer um dieses klare Signal, jetzt ist er da. Die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen, wir haben am Pfingstmontag davon gehört, mit ihren fünf Männern und auch der sechste Mann ist nicht wirklich ihr Mann. Da ging es um die fünf Götzen Israels. Da geht es nicht um irgendeine beliebige Frau an irgendeinem Brunnen, sondern am Jakobsbrunnen diese Frau, die verschiedene Männer gehabt hat und trotzdem ist keiner ihr Ehemann. das untreue Israel immer noch auf der Suche nach dem, der ihr Leben erfüllt. Die Frau in Johannes 8, die im Ehebruch ertappt wird, wo ja manche zu Recht sich wundern und ärgern und sagen, warum werden immer die Frauen ans Licht gezerrt und die Männer, die werden gar nicht erwähnt. Die können sich leisten, was sie wollen, aber die Frauen, die werden beschuldigt und angeklagt. Sie werden deswegen beschuldigt, weil es gar nicht um den ehebrechenden Mann geht. Es geht um die Frau, es geht um Israel. Es geht um den Weg Israels und um das Schicksal Israels. Darum steht die Frau im Mittelpunkt und jeder, ich vermute zumindest jeder fromme Jude versteht dieses Bild, dass es nicht um irgendeinen Ehebruch geht, in dem da jemand ertappt worden ist, sondern dass es um sein Volk geht, das im Ehebruch lebt. Dann waren sie auch alle verschwunden. Auch die Ankläger, auch die Pharisäer und Schriftgelehrten waren alle plötzlich verschwunden, als es darum ging, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wenn wir noch ein wenig weitersehen, ganz ans Ende des Neuen Testamentes, auf die Zielgerade sozusagen, dann sehen wir Offenbarung 19, wo es heißt, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Endlich ist sie da, endlich hat sie sich bereitet, endlich sieht sie ihn, endlich glaubt sie ihm, endlich nimmt sie ihn an. So, das war jetzt die Einleitung. Dass wir ein wenig sehen, womit haben wir es eigentlich zu tun? Was soll diese Beschreibung einer Frau in diesem Zusammenhang? Es gibt eine ganze Reihe von Aussagen in diesen folgenden Versen über diese Idealbraut, von der ich, meine Frau hat vorhin gesagt, du musst ihnen sagen, dass ich sehr gespannt bin, was du dazu sagst. Von der ich nun vielleicht sagen muss, die gibt's noch gar nicht. Vielleicht gibt es ganz viele unter uns, die schon ganz, ganz nah dran sind, aber diese Gestalt, diese Frau in dieser vollkommenen Weise, die gibt es vermutlich noch nicht. Diese Reihe von Aussagen folgen dem hebräischen Alphabet von Vers 10 an, nämlich für jeden Vers ein Buchstabe, Aleph, Bet, Gimel, Dalet und so weiter. Wir kennen das ja aus manchen Liedern, aus Psalm 119, dass zu jedem Buchstaben eine ganz besondere Aussage gemacht wird. Wir werden nicht alle 22 Aussagen heute Abend noch bewältigen, aber dass wir den Verlauf ein wenig ahnen und sehen, dass auch hier nicht nur Aussagen aneinandergereiht sind, sondern dass auch jeder einzelne Buchstabe eine besondere Bedeutung hat und diesen Buchstaben auch jeweils eine Charakterisierung, ein bestimmter Aspekt zugeordnet ist. Vers 10, der Buchstabe Aleph, das ist der Anfang und der Neubeginn. Und das heißt, hier fängt nun wirklich etwas Neues an. Und dieses Neues haben wir zu sehen. Nämlich, dass da eine tüchtige Frau ist, die mehr wert ist als die schönsten Perlen. Hier geht es tatsächlich um den, der eine schöne Perle gefunden hat. Sie merken, hier geht's hinein, schon in den Neubeginn des Neuen Testamentes, nämlich in das Matthäusevangelium. Hier hat einer eine kostbare Perle gefunden. Und das ist nicht irgendjemand, sondern das ist er, der eine kostbare Perle entdeckt hat und nun alles verkauft, was er hat, und kauft diese Perle, der alles hinter sich lässt, was sein Eigentum ist, was seinen Reichtum ausmacht, alles hingibt, was da ist, um diese Perle zu haben. Das heißt, das ist wirklich teuer. Das kostet etwas. Das ist nicht für einen kleinen Preis zu haben, sondern zu einem Preis, wo es heißt, er gibt alles dahin, um diese Perle zu haben. Dann könnte man sagen, das ist ein bisschen irre, für eine Perle alles hinzugeben, alles zu riskieren. Dann müssen wir sagen, ja, genau so macht er's. Er gibt alles hin, um diese eine Perle zu gewinnen. Und da kann man natürlich überlegen, wo ist denn diese Perle? Wer ist es denn wert, dass er alles hingibt? Und wir würden das jetzt sagen können, nämlich das ist sein Volk, Das ist auch seine Gemeinde, aber wir fangen erst einmal nochmal an mit seinem Volk, denn zunächst kommt er für sein Volk. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, aber für sein Eigentum gab er alles dahin. Ganz deutlich beschrieben wird dieser Preis in Philipper 2, wenn es heißt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Da wird der Wert beschrieben, da wird der Wert definiert. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges, auch in der Seelsorge, weil ja ganz viele kommen und sagen, ich bin es nicht wert. Wenn ich mein Leben anschaue, das ist so minderwertig, so gar nichts. Dass wir immer wieder sagen dürfen, wenn das wahr ist, dass Jesus für uns sein Leben hingegeben hat, dann hast du kein Recht zu sagen, mein Leben ist nichts wert. Wir könnten sagen, ich finde, mein Leben ist nicht besonders doll. Ich kann sagen, ich sehe da nichts in meinem Leben. Aber dass wir das verstehen, er sieht in unserem Leben einen Wert. Vor allem das Leben, das er aus uns schafft, das er in uns wirken möchte, das, was neu ist in unserem Leben, das hat er vor Augen. Und dafür sagt er, das ist es mir wert, dass ich mein Leben dafür hingebe. Das ist die Perle, die er findet. Und dafür gibt er alles hin. Verkauft alles, was er hat, ähnlich 1. Petrus 1. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und das dürfen wir immer wieder sagen, das bist du ihm wert. Das bist du ihm wert. Und wann immer jemand kommt und sagt, ich bin so unnütz, so nichts wert, dann haben wir hier eine klare Definition, was wir ihm wert sind. Hier wird mein Wert definiert. Was immer ich denke, was immer ich fühle über mein eigenes Leben, damit habe ich einen Wert über meinem Leben, der festgelegt ist. Das ist dieser kleine Buchstabe Aleph, der Neubeginn, und wir stehen miteinander an diesem neuen Beginn, wir sind ihm etwas wert und er hat den Preis für uns gezahlt. Dann kommt der zweite Buchstabe, Bet. Bet steht für das Haus. Natürlich auch für die häusliche Gemeinschaft, für das, was zum Haus gehört. Das Haus wird hier verbunden mit der Nahrung, mit dem Brot, mit dem Einkommen, mit dem, was an auch Reichtum da ist, aber wir können zunächst einmal sagen, das ist das Haus tatsächlich der Nahrung, dass immer genug Brot im Haus ist. Da könnte man sagen, naja, dafür ist die Frau tatsächlich vielleicht zuständig, dass sie das Brot backt. Dahinter steht natürlich ein Name, nämlich den Namen, den wir gut kennen, Bethlehem. Ja, also dass diese Namen auch eine Bedeutung haben, einen Sinn haben. Das Haus des Brotes, hier geht es um viel mehr als nur um den häuslichen Reichtum, um das, was man da finden kann. Es geht hier um das Weizenkorn, das in die Erde fällt und erstirbt und danach viel Frucht bringt. Wir haben dafür viele verschiedene Worte. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Es geht nicht nur um das gebackene Brot. Es geht immer um das Ausgangsmaterial, um die Frucht, um den Reichtum der Ernte, die wir hier haben. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie und an Ausbeute, an Nahrung, an Brot wird es ihm nie fehlen. Schöne Beschreibung. Wir werden immer genug haben von dem, was notwendig ist. Und wir erinnern uns daran, dass es nicht um das Brot allein geht, sondern um das lebendige Brot, um das Wort Gottes, das wir zu uns nehmen, um das lebendige Wort, das wir haben. Das ist dieses Brot und es wird nie ein Mangel daran sein. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, das heißt, er vertraut, dass es nie einen Mangel gibt in seiner Gemeinde. Und wenn er vertraut und er das zusagt, dann dürfen wir dieses Vertrauen auch haben, dass das Brot des Lebens immer in ausreichendem Maß zur Verfügung steht. Das kann man auf die Gemeinde beziehen, das kann man und muss man noch viel mehr auf Israel beziehen, denn auch Israel gilt ja als ein Weizenkorn, das in die Erde fällt und erstirbt, das plötzlich verschwindet, das ist nicht nur er selbst, sondern auch Israel verschwindet von der Bildfläche. Paulus überträgt diesen Vorgang des Weizenkorns auf sein Volk, nämlich der Same, der gesät wird, der Same, der besteht in dem, was Israel anvertraut ist und wo wir den Eindruck haben, dass das komplett verloren geht. Römer 9, ganz am Anfang, beschreibt Paulus das, wenn er zunächst ein wenig beklagt, nämlich denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da Gott ist, über alles gelobt in Ewigkeit. Und nun der Eindruck entstehen könnte, das ist nun alles verloren. Ich hatte gerade heute noch ein Gespräch, wo es um diese Frage geht, ist das nun alles weg? Ist Israel passé? Spielt Israel gar keine Rolle? Da müssen wir sagen, nein, Israel ist wie ein Weizenkorn, das in die Erde fällt und er stirbt, aber es treibt seine Triebe. Es geht in der Verborgenheit in einer unglaublichen Weise voran. Und da wächst etwas auf. Aus dem, was Israel an Verheißungen, an Segensworten gegeben war, nämlich alles, was zu diesem Bund dazugehört hat, das, was verloren erschien, ist nicht verloren, sondern Paulus nimmt das in Kapitel 11 vom Römerbrief wieder auf, nämlich wenn er sagt, wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird, wenn Israel aufersteht, wenn Israel den Messias, den Bräutigam erkennt, ihn annimmt, die Einheit mit ihm entsteht. Und alle diese Verheißungen, alle diese Segnungen, die Israel anvertraut sind, nun als eine neue Saat auch aufgehen werden. Und wir das vielleicht verstehen, dass das, was wir bis heute sehen und erleben und schon kennen, immer noch ein kleiner Anfang ist und noch nicht das Ende. Auch wenn wir den Eindruck haben, dass das immer schleppender vorangeht mit unserer missionarischen Umtriebigkeit, dass da nicht so viel mehr geschieht, sondern das ist alles noch der Anfang, das Eigentliche, die große Ernte, die wird erst noch kommen. Und darauf dürfen wir gespannt sein, was dann geschieht, wenn die große Ernte endlich anbricht. Dann kommt der Buchstabe Gimel. Gimel, das ist das Kamel. Das steckt noch ein bisschen mit drin, aber ist vor allem das Lasttier, Lastkamel oder auch der Knecht, der eine Last zu tragen hat. Damit macht die Bibel schon deutlich, dass es hier auch um das Tragen von Lasten geht, dass es nicht nur ein wunderschönes Bild ist, wo eine Braut in ihrer ganzen Pracht beschrieben wird, sondern dass es auch mit einem Lastentragen zu tun hat, dass es auch durch tiefe Täler hindurchgeht, dass es mit schweren Wegen zu tun hat. Nichts mit einer romantischen Eheführung, sondern immer durchs dunkle Tal hindurch. Und das erleben wir sowohl mit seinem Volk Israel, als auch mit dem Weg Jesu, als auch mit dem Weg der Gemeinde. Es ist immer ein Weg des Kreuzes, immer ein Weg auch durch Dunkelheiten. Ein bisschen schöner vielleicht, wenn jetzt in Vers 14 gesagt ist, sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ja, eine Frau wie ein Schiff, finde ich schön, diese Formulierung. Man kann da einiges vermuten oder spekulieren, was es zu bedeuten hat. Vor allem aber, es ist ein großer Reichtum darin. Ihren Unterhalt bringt sie von Ferne. Da ist der große Raum angedeutet. Dass da etwas in die Ferne geht und aus der Ferne zurückkommt, Handelsschiffen gleich, um von Ferne her Brot und Nahrung zu holen. Das ist umso bemerkenswerter, weil ja Israel nie ein Volk von Seefahrern gewesen ist. Salomo hatte eine gewisse Flotte, aber die Phönizier, das waren die eigentlichen Seefahrer, die schon in der damaligen Zeit bis nach Südafrika gekommen sind mit ihren Segelschiffen. Aber das Volk Israel selber war eigentlich kein kein Volk von Seefahrern. Und trotzdem ist dieses Bild ein besonderes Bild für den Glauben, ein Bild dafür, wie groß die Lasten sein können, nicht nur im negativen Sinn, sondern auch im positiven Sinn, wie viel Last ein solches Schiff aufnehmen kann. Wir haben das schon oft gesehen und gesagt, dass dieses Bild von einem Lastschiff, von einem Kahn, ja auch etwas deutlich macht von dem Tiefgang, den ein Schiff bekommen kann. Dass wir alle auch gerne einen Tiefgang haben wollen. Aber dass Tiefgang immer damit zu tun hat, dass wir auch in die Tiefe geführt werden. Das heißt, dass wir auch Lasten aufgeladen bekommen und in der Regel nicht durch ein sonniges Gemüt Tiefgang bekommen, durch Leichtigkeit Tiefgang bekommen, sondern in aller Regel, indem wir Lasten aufgeladen bekommen und dadurch auch Tiefgang entsteht. Aber dieses Bild taucht an verschiedenen Stellen auf, nämlich wenn wir an den Fischzug von Petrus denken, wo das ja so deutlich sichtbar ist, dass dieses Boot fast untergegangen ist vor lauter Fisch, vor lauter Last. Da, wo Jesus hineinkommt, da ist die ganze Fülle da. Ebenso die Speisung der 5000, wo es zunächst nur um 5 Brote und 2 Fischen ging, die mit einem Schiff beginnt und mit einem Schiff auch wieder endet. Wo also der Zusammenhang deutlich gemacht wird. Noch mehr der Fischzug nach Ostern in Johannes 21. Immer diese ganz große, massive Last, wo Jesus hineinkommt, da ist eine große Fülle da. Ähnlich ein Überfluss, der in Prediger 11 beschrieben wird, ein sehr rätselhaftes Wort, wo es heißt, lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Das ist jetzt ein Bild dafür, dass dieses Brot, dass dieses Evangelium, dieses Zeugnis über die Wasser geht, das heißt zu den Inseln hingeht, zu den Völkern hingeht, dass eine große Weite entsteht, in der wir mit Israel auch stehen dürfen. Dann kommen wir zu Vers 15, dass auch in der Nacht die Frau noch immer aktiv ist, Speise ihrem Haus und dem Gesinde gibt. Wir könnten sagen, entweder ist sie noch aktiv oder sie ist schon wieder aktiv. Ich würde eher dem Zweiten zu neigen, zu sagen, sie ist schon wieder aktiv und daran sehen wir, der Tag beginnt. Wenn diese Frau sich in ihrer Aktivität, in ihrer Arbeit zeigt, schon in der Nacht, dann ist der Tag nicht mehr weit. Und der Tag, das ist natürlich der Anbruch des Tages. Die Nacht dagegen ist immer die Abwesenheit Christi, ist immer die Dunkelheit. Auch die Nacht der Weltzeit ohne Jesus und trotzdem ist da eine Aktivität, trotzdem ist da irgendetwas in Bewegung, irgendetwas geschieht da im Verborgenen. Auch wenn es noch so dunkel ist, dürfen wir das glauben und sagen, auch in der Dunkelheit geht das Licht nicht aus. Dieses Licht ganz sicher nicht. Die Nacht als Abwesenheit Christi und das Weib ist trotzdem schon aktiv. Und diese Aktivität ist ein Vorzeichen dafür, dass der Tag nicht mehr weit ist. Psalm 130 beschreibt das in Vers 5 und folgende. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Da würden wir fragen müssen, wer ist denn wacher als die Wächter in Israel? Und hier ist die Antwort. Das, was im Verborgenen in Israel immer da ist, das ist mehr als die Wächter, die auf den Morgen wachen. Die dunkle Nacht ist immer eine besondere Zeit. Die dunkle Nacht ist immer eine Zeit, in der Entscheidendes geschieht, im Verborgenen, auch im übertragenen Sinne, dass die dunklen Zeiten in einem Leben in aller Regel auch besondere Zeiten sind. Ich habe viele kennengelernt, die gesagt haben, die wichtigsten Entdeckungen, die wichtigsten Erfahrungen, die wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, habe ich gelernt in den tiefsten Wegen meines Lebens. Und das sollten wir zumindest festhalten, dass solche tiefen Wege einen Sinn haben. Paulus sagt etwas Ähnliches in 1. Thessalonicher 5, wo es heißt, ihr wisst, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind und nicht von der Nacht noch von der Finsternis, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das heißt, Gemeinde Jesu ist auch in der Nacht wachsam. Wir leben in der Nacht. Und dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Das erleben wir ständig und zunehmend, dass es immer dunkler wird, immer düsterer wird. Gemeinde Jesu zeigt sich darin, dass sie wach ist. Und immer noch auch viele in seinem Volk Israel, die immer noch wach sind, die immer noch warten, die immer noch ringen und beten und warten, dass er endlich kommt. Wir leben in der Nacht, als wäre es Tag. Wir sind trotzdem Kinder des Lichts und Kinder des Tages, sagt Paulus, auch wenn wir in der Nacht sind. Und Psalm 139 hat er schon vorher gesagt und gewusst, nämlich Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihm zukommt. Und dann sehen wir etwas von der ganz großen Wende, die auch da angedeutet wird. Ich möchte zunächst einmal etwas lesen aus Jesaja 62, weil hier mit diesem Bild noch einmal etwas beschrieben wird von dieser vollkommenen, besonderen, idealisierten Frau. Jesaja 62 von Vers 4 an, man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbarmer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe. So tolle Formulierung. Da sind jetzt eher wieder vor allem wir gemeint. Mit dem Paar aus Israel, die auch noch wachsam sind. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Das ist unser, auch unser Ziel. Dass wir nicht sagen, jetzt sind wir als Gemeinde Jesu da und das reicht uns. Mehr brauchen wir nicht. Sondern, dass wir auch zu denen gehören, die in der Nacht wachsam sind. Nicht nur aufpassen, was da alles geschieht um uns herum, sondern wachsam sind, um ihm keine Ruhe zu lassen, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Da sind wir schon fast ganz am Ende der Offenbarung des Johannes. Fast am Ziel. Wo diese vollkommene Frau, diese idealisierte Frau, auch tatsächlich schon sichtbar ist. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Das ist prophetische Sicht. Der Acker ist immer die Welt. Matthäus 13, da sagt Jesus, der Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Da haben wir wieder die ganze Zusammenfassung. Der gute Same, die Kinder des Reichs und der Acker, das ist die Welt. Der Segen Abrahams, der von Anfang an auf die Völkerwelt ausgerichtet war und jetzt zum Segen für die Völker auch wird. In der Verborgenheit der Nacht, in der scheinbaren Abwesenheit Christi, Abwesenheit des Messias, aber in der Nacht ist er hochwirksam und tut das, wozu er gekommen ist. Der Segen Abrahams kommt nun zu den Völkern, zumindest andeutungsweise, wenn es auch noch nicht die Vollendung ist, erreicht die Völker. Obwohl Israel den Messias selbst nicht angenommen hat, erfüllt Israel trotzdem seine Berufung. Das ist Licht in der Nacht. Das ist die lebendige, aktive Frau, die schon vor Tagesanbruch ihre Arbeit und ihren Dienst tut. Paulus formuliert etwas Ähnliches in Römer 3, ganz am Anfang. Da sagt er einmal, was haben denn die Juden für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Da sagt er nachher in Römer 3, Vers 9, sie haben gar keinen Vorzug. Sie sind genau wie alle anderen, schuldig, Sünder, kein Vorzug. Aber in Römer 3, Vers 1, also ganz am Anfang des Kapitels, sagt er, viel Vorzug in jeder Hinsicht. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Dass aber etliche nicht treu waren, was liegt daran? Also wir würden sagen, was soll's? Das klingt ein bisschen zu platt, wenn ich so sage, aber genau das meint Paulus eigentlich. Was soll's, wenn auch etliche nicht treu waren, sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Das ist undenkbar. Das ist unmöglich, das sei ferne, es bleibe vielmehr so. Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Das heißt, in allem wird er siegen. Auch im Ungehorsam seines Volkes Israel, auch im Unglauben seines Volkes wird er siegen. Auch in der Nacht wird sein Licht leuchten und wird das tun, wozu es gekommen ist. Wir können noch einmal erwähnen, Römer 9, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißung und so weiter. Und das alles kommt nun zum Zug. Nicht in Israel, sondern zunächst für die Gemeinde, aber dann auch wieder für Israel. Das steht noch immer aus. Der Weinberg ist Israel, nicht der Acker. Der Acker ist die Welt, der Weinberg ist Israel, Jesaja 5, auch Matthäus 21. Von diesem Weinberg heißt es in Jeremia 31, der Herr ist mir erschienen von ferne, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte, wohlan, ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder schmücken, Pauken schlagen und herausgehen zum Tanz. Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias. Pflanzen wird man sie und ihre Früchte genießen. Und mitten in diesem Weinbau oder Weinberg ein Feigenbaum, der Feigenbaum des Stammes Juda, von dem es in Hohelied 2 heißt, der Feigenbaum hat Knoten gewonnen und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komme her. Und da haben wir wieder diese Zusammenfassung. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden. Das ist eine ganz einfache Formulierung. Aber was dahinter steckt, ist dieses große Bild. Der Herr, der König, der Bräutigam, der seine Braut zu sich ruft und mit ihr einen neuen Anfang macht. Steh auf, meine Schöne, und komm her, meine Schöne, komm her, hohes Lied. Also wenn Sie das gelesen haben, dann werden Sie ahnen, was das bedeutet. Das Besondere an diesem Feigenbaum ist, dass er seit 2000 Jahren wie tot dasteht. Seit 2000 Jahren keine besondere Rolle mehr zu spielen scheint, scheint unfruchtbar zu sein. Auch dazu gibt es ein Wort aus Lukas 13, wo es heißt, er sagte ihnen aber dies Gleichnis, es hatte einer einen Feigenbaum. Also schon diese Formulierung macht deutlich, es hatte einer, das ist natürlich Gott gemeint, es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine, so hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge, vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Da sehen wir Gemeinde Jesu am Werk, im Dienst, in ihrer Berufung. Und wir tun unseren Dienst. Und solange wir unseren Dienst tun, solange wird er diesen Feigenbaum nicht abhauen, sondern dieser Feigenbaum hat Bestand. Und jetzt sind wir bei der Frage zum Schluss: Wer ist nun diese geniale Frau? Gemeinde Jesu oder Israel? Wir dürfen zunächst ganz sicher darin den Heiligen Geist sehen, der sich verbindet mit seinem Volk Israel, mit einem Rest aus Israel, mit seiner Gemeinde, mit seinen Propheten, mit seinem Wort. Überall, wo der Heilige Geist hineinkommt, da ist Leben. Da bricht etwas auf von dieser Fülle, von dieser unglaublichen Kraft in seiner Gemeinde, in denen, die an ihn glauben. Paulus sagt, von der überschwänglichen Kraft, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam geworden ist, mit der er in Christus gewirkt hat. Der Heilige Geist, der Herbeigerufene ist, der Paraklet, sagen wir ja häufig, der Helfer, der Anwalt, der unserer Schwachheit aufhilft und uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Der Heilige Geist ist nicht eine Begleiterscheinung, nicht irgendeine kleine Unterstützung, die wir haben, sondern der Heilige Geist ist der uns führt. Er ist der Führer der Gemeinde Jesu. Er ist die Hilfe. Und da sind wir wieder am Anfang der Bibel, wo es heißt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Das haben wir im Verlauf der Sprüche schon einige Male gesehen. Es heißt hier nicht, ich will ihm eine Gehilfin machen. Ein völlig falsches Wort. Nicht Gehilfin, nicht eine Dienerin, sondern der Mann, der Mensch braucht eine Hilfe, braucht einen Parakleten, braucht einen Herbeigerufenen oder eine Herbeigerufene. Es gibt ein schönes Buch mit dem Titel Adam, du Schwächling. Das macht das deutlich. Adam braucht Hilfe. Adam ist eine hilflose Gestalt. Und er kriegt diese Hilfe in der Gestalt seiner Frau. Eine Gestalt, die nicht nur wie eine tüchtige Hausfrau erscheint, die alles macht, was er gerne möchte, sondern eine starke, kluge, intelligente, eigenständige, souveräne, selbstbewusste und in jeder Hinsicht kompetente und weise Frau mit klaren Haltungen und Stehvermögen. Und das gilt noch mehr am Ende für Israel, für die Braut, die einmal in dieser vollkommenen Gestalt dastehen wird, wenn Israel von diesem Geist erfasst wird, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten, wenn du rufst, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und Sie merken, wie viele Worte Jesu aus dem Neuen Testament hier schon auftauchen. Und von der Erfüllung reden. Gelesen haben wir Jesaja 58 von Vers 8 an. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie. Ihr Mann lobt sie. Es sind wohl viele tüchtige Frauen. Du aber übertriffst sie alle. Das ist Israel. Du aber übertriffst sie alle. Und da reihen wir uns jetzt fröhlich ein. als Männer und Frauen, als Gemeinde und nehmen Maß an dieser Vollkommenheit, an dieser Fülle, an dieser Aussicht, an dieser Perspektive und können nur sagen, so möchte ich gerne leben. Diesen Reichtum, gefüllt wie ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, oder es kommt ein Schiff geladen bis an den höchsten Bord. Wir haben da schöne Formulierungen, schöne Bilder, aber genau darum geht es. Gemeinde Jesu und Volk Israel, das heißt immer pures Glück, pures Glück. Eine Anleitung zum puren Glück, das gibt es nur in der Gemeinde Israel, das gibt es nur in der Gemeinde Jesu, das gibt es nur da, wo wir mit ihm leben. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, dass wir seine Herrlichkeit sehen dürfen, schon jetzt. Und zugleich wissen, wir sehen nur ein ganz wenig von der großen Herrlichkeit, die noch auf uns wartet. Aber wir sehen es schon. Wir müssten die glücklichsten Menschen der Welt sein. Und ich wünsche Ihnen das und mir, uns, dass dieses Glück wirklich aus jedem Knopfloch aus uns herausstrahlt. Die strahlende Herrlichkeit der Braut und des Bräutigams. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommen. Jesaja 60, da geht's um die Braut. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, und so dürfen wir auf dich sehen und dürfen das immer wieder neu fassen und glauben und auch annehmen, dass wir in dir alles Glück der Welt, alles Glück unseres Lebens, aber auch alles Glück der Ewigkeit haben. Dass das Leben pur ist, Leben in der großen Fülle, die du für uns bereithältst. Und wir danken dir, dass wir etwas von deiner Herrlichkeit schon sehen durften. Nicht nur aus der Ferne, sondern dass wir selbst ein Teil dieser Herrlichkeit sein dürfen. Aber dass wir vor allem mit deinem Volk Israel warten und beten und hoffen dürfen, dass du kommst und dass du dein Reich, dein Königreich aufrichten wirst nach deiner Verheißung und dass dann wirklich alles neu wird. Was wird das für ein Strahlen sein, für ein Jubel, für ein ganz neues, anderes Leben, wenn du endlich da bist. Und so können wir nur bitten, Herr, komme bald. Mach ein Ende mit all dem Dunklen und lass deinen Tag anbrechen. Wir warten auf dich und wir freuen uns darauf, dass du kommst zu deiner Vollendung. Gelobt sei dein Name. Amen.